Al Kraus. Der Journalist, Autor, Aphoristiker und Lyriker schrieb unter dem Eindruck des Grauens des Ersten Weltkrieges seine Tragödie Die letzten Tage der Menschheit. Reinhard Pietsch und Zeichner David Woller haben diese Tragödie nun als Graphic Novel herausgebracht. Herr Pietsch, von Karl Kraus stammt die Gehässigkeit. Es gibt Schriftsteller, sagte er, die schon in 20 Seiten ausdrücken können, wozu ich manchmal nur 2 Zeilen brauche. Sie haben das Kunststück fertiggebracht, den Text von Karl Kraus von über 640 Seiten aus der Taschenbuchausgabe, habe ich mal nachgeschaut, auf gut 180 Seiten Bild und Text einzudampfen. Ist Ihnen der Meister des Nachts bereits erschienen?
Also ich denke, er hat sich schon ein bisschen im Grab umgedreht. Allerdings ist Herr Kraus, wie Sie selbst schon gesagt haben, im Prinzip auch ein Aphoristiker. Also der zuspitzend formulieren kann. Und diese zuspitzenden Formulierungen finden Sie auch in seinen langen Texten. Und die muss man halt wie kleine Perlen, also aus diesen langen Texten rauspulen, sage ich jetzt mal, rauskristallisieren. Und das geht. Ja.
Aber also die letzten Tage der Menschheit, Kraus hat sie selbst so angelegt, wenn ich da richtig informiert bin. Er hat gesagt, das ist ein Theaterstück, das an 10 Abenden hintereinander aufgeführt werden muss, um den gesamten Text überhaupt bearbeiten zu können. Und Sie bringen es auf 180 Druckseiten, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, na, der Punkt ist halt der. Erstens muss das jede Theateraufführung, die sich an das Stück wagt, sowieso tun. Die muss auch kürzen und rausnehmen. Und Karl Kraus war ja so spitz und hat gesagt, das ist ja eigentlich auch gar kein Theaterstück in dem Sinne. Er hat es eher als Lesestück gesehen. Und dieses berühmte Wort von dem Maßtheater ist ja zeigt ja deutlich, dass es im Grunde wir selber sind, die das Stück spielen. Also es muss jemand von außen, guckt sich das an und schüttelt den Kopf und sagt, haben es die noch alle irgendwo? Also so, das ist ja das, was er mit dem Maßtheater meint. Ne? Und Sie haben schon recht, es ist unglaublich lang, aber ich meine, ich musste auch pragmatisch vorgehen und ich hatte natürlich auch den Hintergedanken, dass ich Karl Kraus dadurch zugänglicher mache, denn der Originaltext ist ja sperrig.
Ja.
Der ist ja auch unseren heutigen Lesegewohnheiten überhaupt nicht mehr entsprechend.
Also aber ich glaube, bevor wir weiterreden über Ihr Buch, müssen wir mal ganz kurz über das Stück sprechen.
Richtig.
Viele Leute kennen es heute gar nicht. Es wird jetzt natürlich unter dem Eindruck des 100. Jahrestags des Ersten Weltkrieges wieder aufgeführt. Es war bei den Salzburger Festspielen, an der Burg wird es zurzeit gespielt. Worum geht es denn in den letzten Tagen der Menschheit?
Es geht um die Reflexe des kriegerischen Geschehens und der Aktionen, die also an verschiedenen Fronten passieren, in Wien hauptsächlich, in Wien und Berlin, also im Alltagsleben dort. Also es geht um das Geschwätz, das dort stattfindet, zwischen den Leuten in den Kaffeehäusern, zwischen den Militärs, die in sicherer Distanz von der Front über ihre Soldaten herziehen. Und es geht um die Presse, die da entsprechend Stimmung macht also Kriegsbegeisterung erzeugt, Stimmung für den Krieg macht.
Also das Stück spielt selbst nie an der Front, es ist nicht vergleichbar mit Remarques im Westen,
nichts
Neues, sondern der Krieg wird reflektiert im Wiener Kaffeehaus.
Richtig, er wird reflektiert im Wiener Kaffeehaus und es sind auch Berlin ist ja, man muss sich es einfach vergegenwärtigen, im Unterschied zum Zweiten Weltkrieg waren Wien und Berlin keine Kriegsschauplätze.
Ja.
Die Kriegsschauplätze waren wo ganz anders und so konnte natürlich auch aus dieser Distanz heraus das Feuilleton einen Mythos verbreiten, also Geschichten erzählen. Zumal die Feuilletonisten selber auch meistens nicht an der Front waren, sondern halt als Kriegsberichterstatter, wie man heute sagen würde, Embedded Journalist, das kennen Sie es, dann irgendwelche UKAs, irgendwelche Mitteilungen von der Front dann eben schön feuilletonistisch aufbereitet dann wiedergeben und dann so dastehen konnten, ja, wir sind direkt an der Front. Nee, nicht nur an einer, sondern an zwei gleichzeitig. Ne?
Darauf kommen wir gleich noch. Sagen Sie, okay, wir haben also dieses große Drama von Kraus. Wir haben jetzt Ihr Buch, komprimiert, kondensiert, der Text von Karl Kraus, aber das Ganze jetzt als Graphic Novel und wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, als grafische Darstellung, als Comicstrip ist es ja nicht, aber darauf kommen wir gleich nochmal. Ja. Warum diese Kunstform? Was hat Sie daran gereizt?
Also was mich gereizt hat, das war, dass man im Unterschied zu jetzt einer aufwendigen Theaterproduktion oder einer aufwendigen Filmproduktion mit einem Zeichner, der in der Lage ist, eben die historischen Gestalten und auch die historischen Uniformen wiederzugeben und das alles in dieses Setting auch zu bringen, dass man einfach wirklich so tun kann, als wären wir jetzt um die Zeit 14 bis 18 dort in Wien, dort in Berlin und hätten es mit Wilhelm II. Und dem Kaiser Franz Josef und diesen ganzen Gestalten zu tun, als würden die, der Grey aus der englische, war glaube ich Ministerpräsident, ja, und diese ganzen Heerführer, als wären die da mit auf der Bühne. Und das ist was, was sie nicht machen können, sonst das können sie nur in diesem Medium machen. Und das Zweite, was mich fasziniert hat, war einfach, dass dieses Medium Graphic Novel eine filmische Vorgehensweise hat. Also natürlich statisch. Also wenn Sie eine Seite sich anschauen, die ist komponiert. Da sind immer verschiedene Perspektiven, da ist eine Spannung aufgebaut. Und das fand ich unglaublich reizvoll. Also diese eine Seite ist, dass es historisch, ich kann einfach diese Gestalten selber auftreten lassen. Fand ich wunderbar. Es kann keine Bühne, wird keine Bühne machen, weil die Bühne immer gezwungen ist, sich über Aktualisierungen und so weiter dann zu rechtfertigen.
Das Anschauen ist das Stichwort. Ich meine, wir, über eine Graphic Novel zu reden, ohne sie zu sehen, ist vielleicht nicht sehr attraktiv für die Zuschauer.
Gute Idee, ja.
Wir haben ein paar Seiten vorbereitet. Ich bitte die Regie mal, das erste Bild einzublenden. Das ist jetzt die ganz am Anfang. Sie sehen es hier auf dem Monitor auch. Wir sehen, wie Sie schon gesagt haben, keine Frontszene, sondern das ist der Anfang des Buches. Es spielt in der Wiener Innenstadt. Vielleicht können Sie ganz kurz was sagen, worum geht's da?
Ja, es geht darum, dass das Attentat von Sarajevo über eine Extraausgabe der Neuen Freien Presse, der Lieblingszeitung von Karl Kraus, also dem Lieblingsgegner eigentlich von Karl Kraus, herausgeschrien wird. Also Sarajevo ist jetzt ganz aktuell passiert.
Das Attentat im Juni 1914,
das bekanntlich den Anschluss gegeben hat für diese ganze Kaskade von Ereignissen, die dann am Schluss, was heißt die, ein paar Wochen später zum Ersten Weltkrieg führten. Also diese. Da ist beim ersten Bild vielleicht noch, da gibt es ein paar kleine Sachen, die ich ganz interessant fand.
Ja.
Der Herr sagte seiner Frau, Gottlob kein Jud, dass es ein Serbe war, der Täter ein Serbe. Und da merken Sie schon an dieser kleinen Bemerkung, dass da ein Potenzial oder eine Brisanz dahinter ist, denn man könnte sich ja vorstellen, es hätte ein Jude sein können. Also unterschwellig ist dieses Thema auch schon da.
Schon dieser latente Antisemitismus,
genau, der ist schon da.
Ich gerade mit Peter Berling über den Bereich gesprochen habe, bereits angelegt, zu Beginn auch in der Frauenkammermonarchie.
Genau. Ja. Und dann natürlich das große Thema, die Presse, die es rausschreit und die meinungsbildend ist und diese Stimmungsmache, diese Begeisterung befeuert. Also das ist natürlich dann gleich als erstes hier mit im ersten Bild auch drin.
Die Bilder, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Worin unterscheidet sich eine Graphic Novel von einem Comicstrip? Also wir haben alle mal Asterix gelesen und Mickey Mouse. Vielleicht haben unsere Eltern gesagt, mir ist jedenfalls so gegangen, also Mickey Mouse, amerikanischer Schund, aber jetzt zieht die Graphic Novel in die Hochliteratur. Ach,
wissen Sie, ich finde, Graphic Novel ist so ein bisschen die Adelsform des Comics, aber es ist natürlich in einem gewissen Sinn, ist es auch ein Comic. Ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen ein Marketingbegriff, der das Ganze, wie gesagt, etwas in die höheren Sphären trägt. Es sind ernstere Themen. Es sind primär die Themen, die dort abgehandelt werden. Nehmen Sie von mir aus Maus, das vielleicht der eine oder andere von Ihnen kennt. Ja. Das ist ein hochbrisantes, ernstes Thema oder auch Persepolis. Ja. Das sind ernste Themen.
Maus muss man vielleicht kurz sagen, ein Comicstrip über Auschwitz.
Genau. Und das sind ernste Themen. Und die werden jetzt immer mehr erschlossen, auch über dieses Medium. Und ich bin auch überzeugt, dass es Menschen sind, die Bücher lesen, die durchaus ganz normale, herkömmliche Bücher lesen, aber eben auch Graphic Novels. Das sind jetzt ich hab nicht die Zielgruppe der Mickey Mouse oder Asterix Leser, obwohl ich auch Mickey Mouse und Asterix gelesen habe. Also ich bin damit auch aufgewachsen. Aber ich glaube, dass das ein gewisses Vorwissen voraussetzt. Man muss wissen, Erster Weltkrieg, ein kleines bisschen die Problematik kennen, die sich da im Hintergrund abzeichnet und vielleicht auch ein Gespür dafür haben, inwieweit es heute, und das ist ja das, was mich so interessiert hat, inwieweit es heute Wiederholungen desselben gibt, leider Gottes. Also denken Sie an Ukraine.
Ja.
Da gibt es Dinge, da kriegen Sie einfach einen Schreck, wenn Sie Karl Kraus lesen, wie hellsichtig er in gewissen Bereichen war, wie analytisch, wie klarsichtig er war, was diese grundsätzlichen Dinge eines Konfliktes angeht. Also nur das eine Beispiel, was Sie alle kennen im Kinderstreit, gibt es immer wieder mal diese Situation, dass der eine auf den anderen zeigt und sagt, du hast aber angefangen. Nein, du hast angefangen. Und jetzt schauen Sie mal, gucken Sie sich daraufhin mal an, was jetzt hier in der Ukraine passiert. Kein Mensch weiß doch mehr, wie das Ganze angefangen hat. Und wir wissen heute bei den Weltkriegen, erster genauso wie beim Zweiten Weltkrieg, dass die Anfänge inszeniert worden sind. Ne? Dass Angriffe inszeniert worden sind, damit wir reagieren dürfen. Damit wir sagen können, hey, das ist ein Verteidigungskrieg, den wir führen. Das ist kein Angriffskrieg.
Ja.
Hitler, bestes Beispiel. Aber dasselbe war auch im Ersten Weltkrieg mit den angeblichen Angriffen auf Nürnberg. Und das wussten die damals schon, das war damals schon bekannt. Oder dieser Überfall der Serben in Temeswar. Das wussten die damals schon und trotzdem wollte man es nicht wahrhaben und hat gesagt, das ist ein Verteidigungskrieg. Also alle Kräfte zusammen und haut drauf.
Für Sie die Begründung, sich mit dem Stoff noch einmal auseinanderzusetzen, ist das auch der Grund, um nochmal wirklich auf die Darstellungsweise zu kommen? Das Buch ist ja komplett in Schwarz-Weiß-Zeichnungen gehalten. Ist das dem Ernst der Materie gewidmet oder geschuldet oder warum?
Da bin ich jetzt auch
ganz, Farbe nicht genutzt?
Also erstens, Farbe wäre in der kurzen Zeit gar nicht möglich gewesen.
Ja.
Ich finde, es ist einerseits dem Thema geschuldet. Also ich finde, Schwarz-Weiß passt genau zu dem Thema. Und das Zweite, es ist einfach auch billiger zu produzieren.
Ja.
Ja, eine ganz pragmatische Lösung. Weil wir das Buch fast in Eigenregie gemacht haben. Also zusammen zwei.
Es ist im Selbstverlag erschienen.
Es ist im Prinzip im Selbstverlag erschienen. Wir haben einen Partner, der uns vertrieblich unterstützt.
Ja.
Aber ansonsten sind alle Rechte bei uns.
Sie sind ja zu zweit an dieses Thema rangegangen, Sie und David Boller. Wie haben Sie zusammengearbeitet? Wie haben Sie sich die Arbeit quasi aufgeteilt?
Ja, also David Boller ist ja ein Profi in der Beziehung. Also er musste mich erstmal auf die Textmenge briefen, also dass ich weiß, was ich denn überhaupt unterbringen kann. Und er musste sowieso mit viel größeren Textmengen umgehen als normalerweise. Ich habe also erstmal eine gekürzte Fassung erstellt, die ich auch auf eine bestimmte Seitenlänge eingeschätzt habe, also auf 3, 4 Seiten, was auch immer, einer Szene eben. Und er hat das dann gescribbelt, also er hat einen Bleistiftscribble gemacht, das mir rübergeschickt.
Was ist ein Bleistift-Scribble?
Das ist ein, es nennt sich in der Fachwelt, nennt sich Pencil. Das wird wirklich auf DIN A3 Blatt, wird das mit Bleistift gezeichnet.
Aha.
Also das Ganze ist händisch.
Ja.
Ne? Und diese Bleistiftzeichnung hat dann bereits die Texte eingebaut. Die werden natürlich in digital eingebaut. Das ist nicht auf der Zeichnung selber. Diese Zeichnung prüfe ich. Die prüft meine Partner. Da gibt es auch einen Kollegen, der sich sehr gut mit Waffen und Uniformen auskennt, dass wir da nicht allzu grobe Schnitzer machen. Und auch mein Historiker guckt da nochmal drauf. Und dann gebe ich ihm okay, gebe ihm Korrekturen, die wir gewünscht haben, und dann inkt er das. Inken heißt, dass er es mit Tusche ausmalt.
Mhm.
Das sind also alles Originale. Und dann wird es gescannt, werden die Texte entsprechend eingebaut und ja, dann ist es fertig, PDF. Und
wie viel Karl Kraus und wie viel Reinhard Pietsch ist denn im Text?
Es ist eine einzige kleine Sequenz von mir.
Und das andere sind Originaltexte?
Alles original. Also eine kleine Überleitung ist von mir.
Aber Sie haben sich ja nicht nur auf Kraus, auf das Drama verlassen, Sie haben noch mal in der Fackel, mit der Fackel gearbeitet, mit der Zeitung, die Karl Kraus herausgegeben hat. Und mit anderen Texten von Kraus, hat das Drama an sich nicht ausgereicht, um dieses Buch zu gestalten, textlich?
Sagen wir mal so, Sie spielen vielleicht jetzt an auf den Heine-Essay, den ich kurz zitiert habe, und auf ein paar andere Stellen, auch aus dem Richthofen, aus der Richthofen-Autobiografie, war es ja eigentlich. Ja, das waren flankierende Zitate, die so ein ganz klein wenig den Hintergrund beleuchten. Es ist vielleicht im Endeffekt alles im Drama selber drin, aber mir schien die so prägnant zu sein, dass ich sie eben auf die Eingangsseiten genommen habe. Das sind immer ein paar Zitate, die ich so prägnant finde.
In ihrer, wenn ich jetzt das so sagen darf, in ihrer Version dieses Dramas von Krauss spielt ja die Presse immer wieder eine große Rolle. Sie haben vorhin schon darauf hingewiesen, ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen bei Krauss, der gesagt hat, wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt, schreibt er, Diplomaten belügen Journalisten und glauben, wenn sie es lesen.
Ja, ist richtig, ja. Es ist ja auch diese schöne Einleitungssache, der Einleitungssatz bei dem Friedjung-Prozess, wo er sagt, die Österreicher, und da kann man die Österreicher durchaus durch viele andere auch ersetzen, die glauben an einem Tag das, was in der Zeitung steht, und am nächsten Tag das Gegenteil, wenn es in der Zeitung steht. Also insofern
hat sich nicht viel geändert. Bei dieser Menge an Material, die Sie bearbeiten mussten, welche Szenen haben Sie am meisten berührt? Was hat Sie am meisten beeindruckt? Wo sagten Sie, das muss ganz dringend in dieses Buch?
Ja, das ist diese Szene, die erste Versammlung in Berlin. Das ist eine Szene, da wird ein Kriegsgegner psychiatrisiert. Der wird praktisch zum Verrückten gestempelt. Und es ist ja oft so, dass die Menschen, die eine hellere oder eine klarere Sicht auf die Dinge haben, in solchen Kontexten, Krieg und so weiter, dann eher entweder kriminalisiert oder psychiatrisiert worden. Das ist ein Versuch des Psychiatrisieren. Da stehen dann Professoren drumherum und präsentieren diesen Patienten wie einen Patienten in einer Vorlesung. Und er sagt eigentlich Dinge, die evident sind, dass die Menschen hungern, dass viele Hungers gestorben sind. Und es wird über diese Professorenschaft, die also da wirklich kein gutes Bild abgibt, so hingedreht, dass das jetzt eher eine gesunde, eine Diät ist. Ich sag's mal jetzt ganz plakativ, dass jetzt die Volksgesundheit eher dadurch befördert wurde, als dass sie gelitten hätte. Und ein Teilaspekt dieser Szene ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass der in der aktuellen Diskussion eigentlich überhaupt keine große Rolle spielt. Ich habe da wenig drüber gelesen und ich finde es so erschreckend, das ist dieses Manifest der 93, das Manifest der 93. Ja. Sie können dieses Manifest im Internet nachlesen. Das war...
Können Sie kurz erklären, was das Manifest ist?
Ich erkläre es. Ich bin gerade dabei.
Gut,
ich bin dabei. Also dieses Manifest ist 1914 im September in vielen Zeitungen und Zeitschriften, Tageszeitungen erschienen. Es waren 93 Wissenschaftler, Kulturschaffende, unter anderem Max Planck, Konrad Röntgen, also von der Seite der Physiker, auch Lennart, der ja eher ein sehr konservativer bis reaktionärer Physiker war, aber dann auch Leute wie Lembrock, Maler, Schriftsteller,
also Künstler,
Wissenschaftler. Ja. Also wirklich das Who is Who der damaligen Zeit. Auch die heute noch bekannt sind, Max Planck war drunter, hatte ich aber schon erwähnt, glaube ich.
Hatten Sie ja.
Hatte ich schon erwähnt. Und die haben dieses Manifest unterschrieben. Der Hintergedanke war, dass in dem Manifest der Einmarsch der Deutschen durch Belgien gerechtfertigt wurde, im Grunde als eine Notwehrsituation. Das Ganze ging in die Richtung, wir mussten uns ja wehren. Hätten wir es nicht getan, wären die Engländer oder Franzosen in Belgien eingefallen.
Belgien war neutral.
Und die Bibliothek von Löwen wurde ja dort zerstört, zum Beispiel. Und auch eine Kathedrale, also Löwen als eine Kulturstadt.
Ja.
Und das wurde auch gerechtfertigt. Im Grunde war jeder Heckenschütze dort Rechtfertigung für das Niederbrennen von Dörfern. Wir wissen es heute. Ja? Also es ist keine triviale Sache. Und dann setzen 93 Intellektuelle ihre Unterschrift unter dieses Pamphlet. Auch wenn Max Planck sich später distanziert hat.
Es war in der Welt
und es war etwas, wo ich einen Schreck bekomme. Und ich glaube, jeder, der es liest, wird einen Schreck bekommen. Wie kann sowas sein? Wie blauäugig, wie deformiert ist das intellektuelle Deutschland oder das intellektuelle Preußen damals gewesen, dass man sich vor diesen Karren so einfach spannen ließ? Ich denke, wir sollten heute sehr vorsichtig sein. Auch unsere Intellektuellen sind da durchaus ab und an in der Gefahr, sich schnell vor Karren spannen zu lassen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben, wo ich auch einen kleinen Schreck bekommen habe. Es gab vor einiger Zeit einen Spiegeltitel. Da waren da waren mehrere Intellektuelle abgebildet. Ja. Ich habe jetzt keinen Namen im Moment vor Augen, aber den kann jeder, kann man immer nachgucken.
Ist erst wenige Wochen her.
Ja, ist wenige. Und da stand dann drauf, stoppt Putin. Bitte. Verstehen Sie mich nicht falsch. In so einer Situation muss jeder, der im Fernsehen jetzt hier irgendwie sowas sagt, muss immer dazu sagen, ich bin kein Putin-Freund. Also das ist jetzt ein Unsinn, ne? Klar. Aber so naiv vorzugehen und sich da so zu profilieren, ist nicht gut, sage ich mal. Finde ich nicht besonders klug.
Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, Geschichte wiederholt sich. Das wäre vielleicht in Bezug auf 1914 zu platt und zu überdramatisiert. Aber Sie raten zur Vorsicht bei der Analyse unserer Gegenwart.
Ich würde dringend raten zur Vorsicht. Und ich maß mich auch nicht, mir auch nicht an, dass ich jetzt diese Diskussion, die jetzt wieder losgetreten ist, über das Geschichtsbild von Herrn Fischer zu den anderen bekannten Autoren, die das ein bisschen anders ins Licht drücken, das ist nicht das Thema. Da würde ich jetzt auch sagen, da ist diese Diskussion jetzt auch beendet. Aber Vorsicht,
ja. Kommen wir vielleicht zurück zu unserem Thema, zu Ihrem Buch nochmal.
Natürlich, Entschuldigung.
Im Juni erschienen. Ja. Rechtzeitig zu all den Veröffentlichungen, Fernsehdokumentationen, Büchern, Artikeln zum Thema Erster Weltkrieg. Welche Reaktionen haben Sie bis jetzt erfahren?
Also ich habe erstens die sehr angenehme Reaktion, dass das Burgtheater Seiten aus meiner Graphic Novel oder aus unserer Graphic Novel mit abdruckt im Programmheft. Und dass dadurch, dass dieses Programmheft das die ganze Inszenierung begleiten wird, also bis solange das eben im Programm ist, begleiten wird, diese Inszenierung. Ich habe pressemäßig nicht so viel Reaktionen bekommen. Ich habe ein paar Rezensionen bekommen. Ich habe in Österreich eine sehr gute Resonanz gefunden, auch beim Publikum, weil es natürlich sehr Österreich-affin ist. Das ist ganz klar. Österreich identifiziert sich auch viel stärker natürlich mit Karl Kraus. Das ist ihr Autor. Aber sonst war die Presse eher im Comic-Bereich, finde ich, gut rezensiert worden. Wir hatten in Erlangen hatten wir eine sehr schöne Präsentation und ein langes Interview. Verkauf ist ordentlich dafür, dass wir keine riesen Marktmacht im Hintergrund haben, aber durchaus positiv, aber verhalten.
Jetzt habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt über Ihr Buch und gesehen, im November kommt nochmal eine Graphic Novel raus, nochmal zu den letzten Tagen der Menschheit, quasi. Da ahmt Sie jemand nach? Sind Sie sauer?
Nee, also wenn Sie sich den Stil anschauen, das ist schon eine ganz andere Stoßrichtung. Das sind 64 Seiten meines Wissens und also ich glaube, der Anspruch ist wieder anders. Ja. Nein.
Können Sie sich eigentlich vorstellen, weitere Themen der Weltliteratur in dieser Art zu bearbeiten, zu verarbeiten?
Ja, es wird ja auch gemacht zurzeit. Also ich habe jetzt, wenn Sie ganz konkret fragen, nichts vor Augen. Und es gibt ja tatsächlich schon Graphic Novels zu ganz großen Romanen. Es gibt zu Robert Moses Mann ohne Eigenschaften gibt es eine, die allerdings ganz anderen Zugang hat. Also diese Graphic Novel ist wirklich eine, die sich dem Text von Karl Kraus noch unterordnet. Also mir ist Kraus primär wichtig und ich musste auch den Zeichner haben, der sich dem unterordnet. Also der nicht sagt, ich muss jetzt hier voran und meine künstlerische Seite austoben. Er musste demütig sein, so jetzt mal, was diesen Text angeht. Ulysses gibt es, glaube ich, auch Versuche. Es gibt zur A la Recherche, also zu Proust, sehr eingedampfte Versuche.
Es gibt mittlerweile eine Reihe, habe ich hier auf
Kafka
der Messe gesehen.
Kafka sehr viel.
Sogar zu Sachbüchern, es ist eine Sachbuchreihe, die in Graphic Novels arbeitet.
Ja.
Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, Ihr Thema jetzt die letzten Tage der Menschheit in einem anderen Medium noch einmal darzustellen, zum Beispiel im Internet mit Animation?
Ja, ist auch angedacht. Also, dass wir das nochmal anpacken. Aber in aller Ruhe. Also, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass das hier seinen Markt findet, seine Leser findet. Und ist angedacht. YouTube und drumherum dann irgendwie elektronisch ein bisschen aufbereitet, das ist durchaus in der Hinterhand.
Gut, dann können wir gespannt sein. Wir haben schon eine halbe Stunde rum. Ja.
Wahnsinn, ja.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren, Herr Pietsch.
Hab mich gefreut.
Vielen Dank
für die Einladung.